begrüße euch auch alle herzlich an diesem Abend. Ich freue mich über jeden, der bei diesem Wetter gekommen ist. Aber hier ist es, glaube ich, etwas kühler als an manchen anderen Orten. Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit dem vierten Propheten in dieser Reihe. Wir haben begonnen mit Amos. Dann ging es um Jesaja, den Evangelisten unter den Propheten. Letztes Mal ging es um Habakuk, vom Jammern zum Jubeln. Und heute beschäftigen wir uns mit Malachi 3. Ich habe ja schon die Abende gesagt, warum beschäftigen wir uns mit so alten Texten? Paulus begründet das in Römer 15 und sagt, damit wir belehrt werden. Denn diese alttestamentlichen Berichte, die werden wir schon sehen, die sind ganz leicht anzuwenden, auch auf unsere heutige Situation. Und das Zweite, was er sagt, es ist geschrieben, damit wir Hoffnung gewinnen. Und das passt sehr gut zu dem, was Jochen uns gerade gelesen oder gesagt hat. Und vielleicht geht es dir auch so wie vielen, auch in unserem Dorf. Man merkt, das Leben wird beschwerlicher, man leidet unter Krankheiten und Nöten. Und da dachte ich so, die Propheten hatten wirklich schwierige Zeiten. Sie waren oft sehr, sehr einsam. Sie wurden verachtet und verfolgt. Sie wurden vom gemeinen Volk als Verräter gesehen, da sie ja zur Umkehr mahnten. Aber sie waren voller Zuversicht. Warum? Sie setzten ihre Hoffnung auf ihn, denn sie sagten sich, ich zitiere aus einem Prophetenbuch von Jeremia, der Herr ist alles, was ich brauche, denn der Herr ist gut zu denen, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Sie vertrauten mehr auf das, was sie nicht sahen, als auf das, was sie gerade erlebten. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Glaubens und das können wir von den Propheten lernen. So möchte ich mal sagen, sie rufen uns auch heute Abend zu, glaube an das, was du noch nicht siehst, und du wirst sehen, woran du geglaubt hast. Und das ist die Zukunft. Wir haben Zukunft als Christen in einer Person, von der uns Malachi schon berichtet. Nun, der Triumph der Gottesfürchtigen, bevor ihr rätselt, wo ich die Bilder gemacht habe. Dieses Bild hier unten ist auf dem Karmel. Da waren wir zweimal. Ein sehr beeindruckendes Standbild. Der Elia auf dem Karmel und dieses Bild haben wir gemacht etwas unterhalb von Qumran an der Nordspitze des Toten Meeres. Sehr schöne Motive fanden wir zumindest. Nun, der Prophet Malachi ist der letzte des Alten Testamentes und er endet mit einem mutmachenden Ausblick, mit einem Aufblick auf die Sonne der Gerechtigkeit. Und so heißt es in Kapitel 3, Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Dieses Buch überbrückt den Zeitraum von über 400 Jahren zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Malachi bedeutet übersetzt mein Bote oder mein Engel. Und Malachi taucht, also wir wissen über Malachi eigentlich gar nichts. Da dachte ich so, das ist bei manchen Propheten so, die tauchen einfach auf, haben eine starke Botschaft von Gott bekommen, aber wir wissen keine weiteren Details. Und Malachi beschreibt Szenen, die parallel zum Buch Nehemia und Esra verlaufen. Bei Nehemia geht es ja um den Wiederaufbau der Mauer Jerusalems und bei Esra um den Wiederaufbau des Altars und des Tempels. Und obwohl der Tempel 516 vor Christus wieder stand, Esra 457 die Gottesdienste wieder einführte und 444 vor Christus die Stadtmauer Jerusalems totale äußere Sicherheit gab, hatte der geistliche Zustand des jüdischen Überrestes einen Tiefstand erreicht, also etwa 430 vor Christus. Und da merken wir einen wichtigen Grundsatz und den beobachten wir heute genauso wie damals. Je angenehmer die Umstände, desto unangenehmer der geistliche Zustand im Volk Gottes. Die religiöse Gleichgültigkeit wuchs und stand im krassen Gegensatz zur Haltung der Männer der ersten Stunde, wie zum Beispiel Esra und Nehemia. Und so sehen wir in den ersten zwei Kapiteln, was der Prophet Malachi im Auftrag Gottes zu beklagen hat. Gott erinnert zunächst daran, dass sie seine Liebe in Frage stellten. Kann das ein Gott der Liebe sein? Dann merkten wir, ich habe das heute alles nochmal durchgelesen, Malachi beklagt, dass sie minderwertige Opfergaben bringen, dass ihnen das, was Gott gehört, nicht mehr das Wichtigste ist, sondern dass das eben etwas ist, ja, was man sowieso schon aussortiert hat, und solche Opfergaben sollten dann für Gott gut genug sein. Korrupte Priester werden ihrer Verantwortung nicht mehr gerecht, und da haben wir auch ein altes, das ist ein alter Grundsatz, der Fisch stinkt vom Kopf her. Die führenden Leute haben einfach versagt. Und dann kommt er auf die ethischen Fragen zu sprechen. Scheidungen und Mischehen sind kein Tabu mehr. Und da merken wir, wo die Gottesfurcht schwindet, da zerfallen auch ethische Werte, die Gott uns zum Erhalt des Lebens mit auf die Lebensreise gegeben hat. Und sie beschuldigen Gott sogar, dass er das Böse liebt und das Böse gut heißt. Und dann geht es um die Frage der Opfer. Noch einmal in Kapitel 3, Vers 8, da beklagt Malachi im Auftrag Gottes, dass sie nicht mehr den Zehnten geben. Interessant ist, dass Malachi etwa 100 Jahre nach Haggai und Sacharja weissagt. Und was hat Haggai schon gesagt? Haggai sagt, ihr sitzt in euren getäfelten Häusern, aber das Haus Gottes liegt brach. Keine Zeit mehr für Aufgaben am Haus Gottes. Erinnert uns das vielleicht an die heutige Situation? Ich bin ja nun viel in Deutschland unterwegs, seit über 40 Jahren besuche ich, das mache ich ja neben meinem Beruf, habe ich immer wieder Gemeinden besucht. In diesem Jahr besuche ich etwa 50 verschiedene Gemeinden und Kirchen. Und überall entdecke ich Folgendes: Es gibt viel Arbeit, es gibt wenige, die bereit sind zu arbeiten, und es gibt viele, die meckern, die alles anders machen wollen, aber nicht mehr mit anpacken. Könnte das vielleicht auch hier ein Problem sein, dass man noch nicht mal mehr Leute findet, die bereit sind, den Saal zu putzen oder draußen sauber zu machen? Und wenn, dann sind es immer dieselben. Das Ehrenamt lässt ja unglaublich nach. Ich bin ja nun auch viel in weltlichen Vereinen und jetzt am Freitag beim Vogelschutzverein. Ich habe Himmelfahrt selber, obwohl ich ja gar kein Vereinsmitglied bin, aber einfach die Leute schätze, 4 Stunden in der Bude gestanden und habe Currywurst gemacht, weil sie keine Leute hatten. Jetzt haben wir am Skiclub oben den Outdoor-Gottesdienst. Ja, da suchten sie noch Leute zum Grillen. Gut, wir haben uns gemeldet. Das Ehrenamt lässt zu, dass das in weltlichen Vereinen nachlässt. Da habe ich sogar Verständnis für, weil der moderne Mensch ist eben stark auf sich fixiert. Aber dass das im Haus Gottes nachlässt, das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Ich las von einem alten Ausleger, ich weiß den Namen nicht mehr, aber ich habe mir den Text aufgeschrieben: Wir sind Kinder einer Erweckung, die der Herr zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Aber wir sind die nachfolgenden Generationen. Was unsere Vorfahren mit viel Mühe erworben haben, ist uns in den Schoß gelegt worden. Wir leben zwar noch nach denselben Formen, aber die Frage ist, ob hinter diesen Formen das wahre Leben mit Gott steht. Entschuldigung. Soweit dieser Ausleger. Und da habe ich so gedacht, ja, die wahre Größe einer Gemeinde zeigt sich eigentlich in der Mitarbeit, in der Treue und Beständigkeit einzelner Gemeindeglieder. Und mir sagte neulich ein Bruder, wenn du den Zustand einer Gemeinde sehen willst, da musst du einfach mal die Bibel- und Gebetsstunde besuchen. Wie viele kommen in die Bibel- und Gebetsstunde? Das ist so ein Erkennungszeichen dafür, wem Gemeinde und Gebet für den Ort wirklich wichtig ist. Ich denke, da sollte sich jeder persönlich einmal prüfen. Treue und Beständigkeit, das sind so Kennzeichen hingegebenes Christseins. Und da ich ja viel unterwegs bin, freue ich mich immer, wenn ich in eine Gemeinde nach einigen Jahren komme und treffe treue Mitarbeiter, von denen ich weiß, sie sind Jahrzehnte am Ball, sie sind Jahrzehnte bemüht, Haus Gottes, das geistliche Haus Gottes im Ort zu bauen. Und so sucht Gott Leute, die treu sind und die fleißig sind. Und für faule Leute hat Gott kein gutes Urteil. Er sagt zum Beispiel, wer nicht arbeiten will, ich sage bewusst will, der soll auch nicht essen. Und ich denke, da hat die Bibel schon eine gute Aussage gemacht. Es gibt zwar damals wie heute nicht unbedingt Götzendienst in der Gemeinde. Der Tempeldienst findet ja statt, das lesen wir auch hier im Propheten Malachi, aber es ist nur noch eine äußere Form, es ist keine innere Kraft mehr da. Christus ist nicht mehr im Zentrum und der Mittelpunkt des Lebens. Und so lehrt uns dieses Buch wichtige geistliche Lektionen. Vor allem sieht Malachi das Problem in der Missachtung der Bundesliebe Gottes zu seinem Volk. Und gleich zu Beginn fällt ja sein dialektischer Stil auf, das heißt sein Frage-Antwort-Spiel. Wir finden 9 solcher Wortwechsel in diesem kurzen Buch, das der Herr mit Israel führt. Und das ist schon eine Besonderheit. Er fängt ja an, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr. Ich habe Jakob geliebt und so weiter. Immer dieses Wechselspiel von Frage und Antwort. Und beachtenswert ist schon, dass die Missstände, auf die sich Malachi bezieht, die finden sich nicht bei den Juden, die in Babel geblieben sind, sondern bei den Nachkommen derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind. Babel bedeutet ja Verwirrung. Und sie sind jetzt in dem oder an dem Ort, wo Gott ist, wo Gott sein Haus hat, in Jerusalem. Und da merken wir, geht es geistlich bergab. Und an sie richtet Malachi diese ernsten Ermahnungen. Nun, ich sagte schon, Malachi bedeutet Bote oder Engel. Es ist uns weiter nichts bekannt, wo er herkommt. Wir wissen nichts über seine Eltern. Und da dachte ich so, er ähnelt so ein bisschen Johannes dem Täufer, der auch nur eine Stimme sein wollte. Seine Person ist völlig im Hintergrund. Er möchte eine Stimme für den Messias sein und auf sein baldiges Kommen vorbereiten. Und auch dieser Gedanke steckt ganz stark in diesem Malachi-Buch, dass er die Leute, die Juden, die Gläubigen vorbereitet auf das Kommen des Messias. Wir werden ja gleich noch dazu kommen. Unser Thema heißt ja der Triumph der Gottesfürchtigen. Herrliche Aussichten derer, die Gott und sein Wort ernst nehmen, im Gegensatz zu denen, die gottlos leben. Und da lese ich jetzt erstmal die Verse 13 bis 15 aus dem 3. Kapitel. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Und dann lesen wir weiter und jetzt kommen wir mehr zu diesem Triumph der Gottesfürchtigen ab Vers 16. Da unterredeten sich miteinander die, den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde, und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Ist schon erschreckend, aber auch ganz normal. Gott weiß ganz genau, was gottlose Menschen über ihn denken. Das haben wir in den Versen 13 bis 15 gelesen. Und das muss Gott sehr wehtun, wenn er merkt, wie seine Geschöpfe, und zwar die Mehrheit seiner Geschöpfe, über ihn denkt. So negativ. Und dann in Vers 16 lesen wir, dass er auch weiß, was die gottesfürchtigen Menschen zueinander sagen. Und darüber freut sich natürlich der Herr.
Inmitten all der Prahlerei gibt es also einen Überrest, der keinen vorlauten Mund hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten hat, sondern viel über den Herrn spricht. Sie fürchten ihn. Sie sind voller Ehrfurcht vor ihm. Und statt sich gegenseitig anzustacheln, diesem Gott untreu zu werden, der ihnen angeblich das Leben schwer macht, ermutigen sie sich gegenseitig, diesem Gott zu dienen. Und sie weisen sich gegenseitig darauf hin, dass er sie beachtet und sie hört. Und dieser Überrest vertraut ihm auch in schwierigen Zeiten, durch alle Prüfungen hindurch. Und ich denke, das sind gute Vorbilder auch für uns. Es tut einfach gut, bei allem Niedergang, bei allen Problemen, solche zu entdecken, die dem Herrn treu dienen. Und die findest du immer. Ich dachte, so 400 Jahre liegen jetzt zwischen Malachi und dem Neuen Testament. Liest du den Anfang des Neuen Testamentes, entdeckst du sofort solche. Lukas 1 und Lukas 2. Zacharias und seine Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer, ganz treue Leute in diesen schwierigen Zeiten. Josef und Maria, die Mutter des Herrn. Dann die Hirten auf dem Feld, dann der alte Simeon, die alte Anna im Tempel. Überall hat Gott einzelne gottesfürchtige Leute und die findest du auch hier in Steinbach. Und das ist so mutmachend und so schön. Der Herr kennt auch in unserer Zeit alle, die inmitten abgefallener Christenheit treu geblieben sind. Wir finden sie nicht unbedingt in den Massenversammlungen, sondern in persönlichen Kontakten. Und wir sollten nicht wie Elia denken, da ist auch keiner mehr übrig geblieben. Sondern Gott sagt ihm, da sind noch einige, Tausende, die Knie nicht vor dem Baal, also vor dem Götzen, beugen. Und so dürfen wir uns auch heute gegenseitig ermutigen. Und ich hoffe, dass auch diese Betrachtung der Propheten uns wirklich Mut machen, dem Herrn treu zu dienen. Wir haben hier in Vers 16 gelesen, das ist ja so eine menschliche Redensweise, dass ein Gedenkbuch geschrieben wird. Also Gott möchte das gerne aufzeichnen, damit wir uns erinnern. Und so, somit ist auch Geschichte unglaublich wichtig. Ich habe in der Schule immer gern Geschichte gemacht und habe auch gelernt, wer geschichtslos lebt, wird gesichtslos. Geschichte ist wertvoll und wir müssen aus der Geschichte lernen. Und so dürfen wir eben auch heute Abend aus der Geschichte Israels lernen. Und deshalb können wir immer wieder nur betonen, wie wichtig ist es dem Herrn, das schreibt er immer wieder in seinem Buch, ihn zu fürchten, ihn zu achten. Und das honoriert unser Herr. Und deshalb können wir das nicht genug betonen. Denn die Ursache aller Probleme, davon bin ich fest überzeugt, in unserer Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde, ist die mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Wir merken ja, heute wurde ja die 100-Tage-Bilanz gezogen der neuen Regierung. 100 Tage Kanzler Merz. Und wir merken, die Regierungen stehen vor massiven Problemen und sie kriegen sie nicht gelöst. Und viele Beschlüsse sind großer Ratlosigkeit geschuldet. Das heißt, weise Entscheidungen sind Mangelware in unserer Zeit. Und eine wesentliche Ursache ist tatsächlich die zunehmende Gottlosigkeit. Denn wer Gott loswerden will, wird ihn nicht um Weisheit bitten. Und der weise Salomo schreibt ja an mehreren Stellen in dem Buch der Sprüche, dass die Furcht des Herrn der Anfang und die Quelle aller Weisheit ist. Wenn wir nun in der Bibel von Gottesfurcht lesen, auch in diesem Buch Malachi, dann ist damit ja nicht gemeint, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Vielmehr geht es um ein tägliches Ernstnehmen seiner Person. Und wie ernst ein Mensch Gott nimmt, das merkt man im Umgang mit ihm und auch im Umgang mit der Bibel, denn sie ist ja der offenbarte Wille Gottes. Also Gottesfurcht zeigt sich in einem respektvollen Umgang mit der höchsten Autorität, die es überhaupt gibt. Und deshalb sollten wir auch nie über Gott lästern, den Namen des Herrn missbrauchen. Das sind ja auch die ersten Gebote, die wir haben. Es geht darum, Gott ernst zu nehmen. Und eben der Umgang mit der Bibel ist ein deutliches Signal, wie ernst man diesen Gott nimmt, der uns seinen Willen niedergeschrieben hat oder nieder hat schreiben lassen. Und wenn wir Gott und sein Wort missachten, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Ratlosigkeit zunimmt. Ich mache ja gern auch diesbezüglich einen Rückblick in die Geschichte. Wahrscheinlich habt ihr das schon oft gehört, aber noch nicht so gesehen. Das ist ja eine Zusammenfassung von 4 Landesverfassungen. Ich habe ja meine Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen gemacht. Und da heißt es wörtlich, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen, Bereitschaft zu durch Herrn Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Das sind ja 4 oder schon mal mehrere Erziehungsziele. Und ich habe immer wieder darauf hingewiesen, auch wenn wir in der Schule darüber diskutiert haben, die Väter und Mütter der Verfassung, Landesverfassung, Lehrer sind Landesbeamte, sind verpflichtet dieser Verfassung gegenüber. Die Väter haben das nicht so formuliert, sind vornehmste Ziele der Erziehung, sondern haben das in einer Einheit gesehen. Denn ihnen war bewusst, wenn die Gottesfurcht wegbricht, bricht alles zusammen. Dann wird die Menschenwürde nicht mehr beachtet, dann wird die soziale Ungerechtigkeit in einem Volk immer größer. Und deshalb, so wie Dr. Karl Carstens das vor Jahren auf einer Pädagogentagung sagte, da war er noch Bundespräsident, die Ursache aller Übel ist die mangelnde Ehrfurcht vor Gott in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist das so formuliert. Und dann bin ich immer wieder, auch hier in Dillenburg am Gymnasium, hatte ich eine lange Diskussion mit dem Schulleiter, weil ich vieles unmöglich fand, was da abging. Ja, sagte Herr Jäger, wir müssen mal den Gottesbegriff wieder neu definieren. Und dann habe ich ihn erinnert an den Artikel 12 der baden-württembergischen Verfassung. Da steht nämlich eindeutig im Geiste christlicher Nächstenliebe. Also geht es doch bei dem Gott in unseren Verfassungen eindeutig um den christlichen und nicht um Allah oder um sonst irgendeinen Gott. Also das sind für mich starke Beweise. Und wisst ihr, nach der schrecklichen Zeit totalitärer Systeme haben sich die Väter und Mütter unseres Landes besonnen auf das Evangelium, auf die Freiheit des Evangeliums und auf die Gottesfurcht. Denn wenn die Gottesfurcht nicht mehr da ist, wird die Menschenwürde missachtet und das Leben nicht mehr geschützt. Die Rücksichtslosigkeit, die soziale Ungerechtigkeit wird stärker, größer und auch die Natur wird egoistisch ausgebeutet. Ohne Halt in Gott und seinem Wort werden wir haltlos, orientierungslos, kopflos. Alle Losigkeiten haben ihren Ursprung in der Gottlosigkeit. Dazu gibt es ein sehr schönes, nachdenkenswertes Wortspiel von Antoine de Saint-Exupéry. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Französisch ist nicht meine Lieblingssprache gewesen. Er lebte ja 1904 bis 1944, war nicht nur Dichter, war auch Pilot im Zweiten Weltkrieg und eines seiner bekanntesten Werke ist ja Der kleine Prinz. Und dieser Autor hat Folgendes geschrieben: Wenn Menschen gottlos werden, dann sind Regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist Aufklärung hirnlos, Politiker sind charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos, Aussichten trostlos. Hat er recht? Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Von daher ist Malachi 3 ein Ruf zur Gottesfurcht mit einer besonderen Verheißung. Denn es geht darum, seinen Namen wieder wert zu schätzen. Das bedeutet, eine so hohe Wertschätzung für diesen Namen zu haben, dass er das Herz und den Verstand vollständig in Beschlag nimmt. Und genau das ist die Quelle weiser Entscheidungen. Und so sehen wir, wie im Buch Malachi sich die Ehrfurcht zeigt, in der Wertschätzung des Namens Yahweh, des Namens Gottes. Wer ist er? Wie stellt er sich vor? Kapitel 1, Vers 2, ich habe euch geliebt. Das ist bis heute die geniale Botschaft, dass Gott uns Menschen unendlich liebt. Und obwohl er mich kennt, liebt er mich. Ich will euer Vater sein. Ich bin euer Herr und König. Ich bin euer Schöpfer. Ich verändere mich nicht, ich stehe zu meinem Wort. Und dann heißt es so schön in Kapitel 3, Vers 7, sucht mich, kehrt um und ich komme zu euch. Er kommt uns entgegen. Seht einmal, Gott tut immer den ersten Schritt. Und würde Gott nicht den ersten Schritt auf uns zutun, hätten wir Menschen alle keine Chance, zu Gott zu kommen. Das ist Gnade, das ist der Zauberbegriff des Evangeliums. Und deshalb, ich rufe euch zur Umkehr. ich rufe euch zur Buße. Nun, der Herr sagt von denen, die ihn fürchten, in Vers 17, dass sie sein Eigentum sein werden. Sie sind ihm kostbar, sie sind ein besonderer Schatz. Sein Auge und sein Herz sind auf ihn gerichtet. Er wird dies auch eines Tages offen zeigen. Es wird für alle sichtbar werden an dem Tag, den er machen wird. Und das ist der Tag seines Kommens. Das ist der letzte Tag der irdischen Geschichte, also der jüngste Tag. Und dabei denken wir nicht an einen 24-Stunden-Tag, sondern an eine Epoche mit Teilerfüllungen. Interessanterweise wird der Abschluss der Geschichte in der Bibel ja nicht Nacht genannt, sondern Tag. Und das deutet darauf hin, dann wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und ihr Lieben, das ist der Triumph der Gottesfürchtigen. Und es fällt ja hier auf, dass Gott in jeder Beziehung der Handelnde ist. Nicht nur, wenn es ums Gericht der Gottlosen geht, sondern auch, wenn es darum geht, die Gerechten, und wie ist das formuliert, ich werde sie verschonen. Und da dachte ich heute nochmal, wenn es allein um Recht und Gerechtigkeit ginge, würde ja niemand von uns überleben. Und wenn es hier heißt verschonen, dann sehen wir, dass der Herr alles tut, um zu retten. Der Gerechte ist ja nicht besser als irgendein Ungerechter, aber er ist besser dran, weil er ganz nah dran ist an seinem Gott, und dieser Gott rettet ihn. Er ist der Retter, Jesus, der Retter. Und so zielt Malachi 3,17 auf das Evangelium des neuen Bundes. Und da sehen wir, wie Gott verschont, wie Gott rettet und wie Gott dafür sorgt, dass die, die ihn achten und ernst nehmen, nicht mit den Gottlosen untergehen, sondern gerettet werden. Erinnert mich auch an Johannes 1, Vers 12, wo uns gesagt wird, wer ist denn eigentlich ein Christ? Und da sagt Johannes, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Ich habe euch, glaube ich, schon mal das Beispiel erzählt. Ich hatte hier eine Religionsstunde in Burbach-Holzhausen in der Hauptschule, ich glaube 7. oder 8. Schuljahr. Und dann ging es um die Frage, wie wird man Christ? Und dann sagt ein Schüler, ja, indem ich in die Kirche gehe oder in die Freikirche, ist ja egal. Dann sagt ein anderer Schüler, ich sag's mal so, wie er es gesagt hat, du bist blöd. Wenn du eine Nacht in der Garage schläfst, hast du auch kein Auto. Da hatte er den Nagel am Kopf getroffen. Ich werde ja kein Christ, indem ich irgendwo eine Veranstaltung besuche. Das kann ein Anstoß sein, darüber nachzudenken. Und an dem Wort Kirche kann man das ja schön deutlich machen. Das Wort Kirche kommt ja von dem griechischen Adjektiv Kyriake und heißt wörtlich übersetzt dem Herrn gehörig. Es geht immer um die Zugehörigkeit zu Christus. Und wenn ich sage, ich bin Christ, heißt das für mich, ich habe Christus in mir. Ich habe ihn ganz bewusst in mein Leben aufgenommen. Und Menschen, die Gott gehören, ob jetzt aus den Juden oder den Nationen, sind Kinder Gottes, Knechte Gottes zugleich. Sie dienen ihm. Und dann heißt es hier in Vers 18, und ihr werdet den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Also der Unterschied wird eines Tages sichtbar werden. Und es wird einmal so sein, wenn der Herr Jesus mit seinen Leuten wiederkommt, dass auch jeder, der hier in Steinbach die Christen verspottet hat, dann erkennen wird, warum wir heute schon diesem Unsichtbaren folgen, ihm gerne dienen, ihn gerne bezeugen. Das wird dann allen sichtbar werden. Und so lesen wir hier in Vers 19 von dem Gericht über die Gottlosen, der kommende Tag, das ist ja der Tag des Herrn, das ist die Zeit, in der Christus die Weltherrschaft einfordert und ausüben wird. Und der Tag des Herrn wird hier zunächst beschrieben, brennend wie ein Ofen. Es bedeutet ja Gericht, brennend wie ein Ofen, weist auf die Intensität des Feuers und seine Hitze hin und zeigt eben die Größe der Strafe Gottes. Die Frechen wurden ja von den Untreuen des Volkes glücklich gepriesen, aber die Übermütigen und Gottlosen, sie werden wie Stoppeln im lodernden Feuer verbrennen. Alle Arroganz und Überheblichkeit wird dann ein Ende haben. Das ist schon ein großer Kontrast, der uns hier am Ende des Alten Testamentes gezeigt wird, wenn dieser Tag des Herrn kommt. Auf der einen Seite werden die Gottlosen vergehen, auf der anderen Seite werden die Gerechten von dem Herrn verschont werden. Und hier haben wir wieder, wie wir das oft in Bibeltexten finden, seht einmal Vers 20, so ein göttliches Aber. Das ist das Aber Gottes, das ist der Gegensatz. Auf der Erde haben sie für seinen Namen gelitten, aber wenn der Herr Jesus kommt, wird sich die Situation völlig verändern. Nach dunkelster Nacht und großer Drangsal kommt die Sonne der Gerechtigkeit, bringt Licht und Wärme, Freiheit, Freude und all das, wonach wir Menschen uns sehnen. Und die Sonne, das ist ja ein Symbol für die Herrschaft über den Tag. So ist der Tag des Herrn durch seine Herrschaft gekennzeichnet. Die Strahlen der Sonne werden mit Flügeln verglichen, unter denen Heilung ist. Ihr Lieben, wenn der Herr kommt, wird er die Feinde seines Volkes richten, aber für seine Leute bringt er Heilung. Er wird alle Wunden heilen, die ihnen zugefügt wurden. Sie werden ein gesundes Volk an Körper und Geist werden. Er macht alles gut. Sein Erscheinen wird der Schreckensherrschaft des Antichristen ein Ende setzen. Dann heißt es ja, die Gläubigen, sie werden aus ihren Verstecken kommen. Sie werden ausziehen und hüpfen wie Mastkälber, die nach dem Winter in Freiheit und in der Wärme der Sonne aus dem Stall kommen. Wenn man jetzt gestern oder vorgestern oben am Forsthaus war, da weiden ja im Moment etwa 100 Schafe, habe ich mal so überschlagen. Ich weiß nicht, wer es von euch genau gezählt. Das ist ja ein wunderschönes Bild. Dann haben sie so kleine Lämmer dabei, die da rumhüpfen. Da musste ich so heute dran denken, als ich nochmal über dieses Bild nachdachte, was wir am Ende des Alten Testamentes finden, wie es denen gehen wird, die den Herrn als ihren Heiland, als ihren Gott erwarten. Und noch etwas, die Gottesfürchtigen werden nicht nur vor Freude hüpfen, sondern auch im Auftrag des Herrn Gericht üben über die, die sie bedrückt haben. Es wird also eine Umkehrung der ganzen Situation geben. Und hier wird deutlich, dass Christus, wenn er kommt, nicht in eine Welt eintreten wird, die ihn willkommen heißt. Er wird nicht in eine Welt treten, die durchs Evangelium komplett gewonnen wurde. Deshalb bin ich auch immer sehr vorsichtig, wenn man von der sogenannten Transformation der Gesellschaft spricht. Diese Gesellschaft wird weiter gottlos bleiben. Aber unser Auftrag ist es, für jeden von uns, dass wir Menschen diese rettende Botschaft zurufen. Lass dich erlösen, lass dich retten. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und lass dich versetzen, wie Paulus das im Kolosserbrief schreibt, aus der Macht der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Aber es wird eine Minderheit sein. Wenn Christus wiederkommt, wird er nicht von allen empfangen, nur von einer Minderheit. Und jetzt folgt diese Aufforderung mit einer abschließenden Verheißung. Und die wollen wir uns zum Schluss ansehen, denn das ist schon interessant, was wir als letzte Verheißung im Alten Testament finden. Malachis Schlusswort ab Vers 22. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also Malachis Schlusswort ist ein letzter Appell an das Volk. Und dabei verbindet Malachi als letzter Schreiber des Alten Testaments sich mit dem ersten, mit Mose. Zwischen den beiden liegt ja ein Zeitraum von gut 1000 Jahren. Und da es über 400 Jahre lang keinen Propheten geben wird, bis Johannes der Täufer dann zu predigen anfängt, ist das Volk Gottes umso mehr auf das Wort Gottes durch Mose angewiesen. Und deshalb ruft Malachi am Ende seines Dienstes, seines Buches, das Volk auf, sich daran zu erinnern. Sie müssen das Gesetz Moses, das Gott ihm gegeben hat, und hier steht geboten, oder? Ja, geboten habe, das gilt es zu beachten. Das heißt, das gilt es zu lesen und danach zu leben. Und so merken wir immer wieder, es ist immer wieder dasselbe Prinzip, eine Rückbesinnung auf Gottes Wort ist die einzige Möglichkeit für Erweckung, für Neuanfang, für Wiederherstellung. Es ist die einzige Weg, um aus der Gleichgültigkeit und der Gottlosigkeit wieder zur Gottesfurcht und freudigen Dienst zu kommen. Und das gilt für alle Zeiten, auch für heute. Wir haben uns ja mit Jesaja beschäftigt, habe ich mich heute noch erinnert an diese schöne Aussage in Jesaja 8, hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, gibt es für sie keine Morgenröte. Also keine Zukunft mit anderen Worten. Hin zur Offenbarung Gottes, und das ist sein Wort. Gott gebot auf dem Horeb, also auf dem Sinai, das Gesetz an ganz Israel. Und das Gedenken an das Gesetz Moses ist das Gedenken an die unveränderliche Grundlage von Gottes Bund mit ihnen. Ihre Sicherheit und auch unsere liegt also immer im Gehorsam seinem Wort gegenüber. Und ich sage immer gern, die Bibelfrage ist und bleibt die Schicksalsfrage der christlichen Gemeinden. Wer Gottes Wort in Frage stellt, folgt im Grunde der Frage der alten Schlange: Sollte das denn heute noch gültig sein? Sollte das denn überhaupt noch stimmen? Und von daher ist es so wichtig, dass wir uns diesen Abschluss des Alten Testamentes immer wieder bewusst machen. Nun schreibt Malachi auf der einen Seite von Mose als dem Gesetzgeber, und auf der anderen Seite weist er hin auf Elia und spricht von seinem Kommen. Elias Dienst war es, das abtrünnige Volk wieder zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz zu bringen. Wir wissen, dass als Elia auf dieser Erde war, das erste Mal, dass diese gottlose Königin Isabel regierte und Elia den Auftrag Gottes hatte: Rückbesinnung auf das Gesetz. Und in diesen letzten Versen des Alten Testamentes werden also Mose und Elia miteinander verbunden. Wir sehen in Mose einen Rückblick auf die Ursprünge und in Elia einen Ausblick auf die Zukunft, wie es sein wird. Und zur richtigen Einschätzung der Gegenwart müssen wir zurück an den Anfang und gleichzeitig nach vorne schauen. Ich sage mal, wir können die Probleme unserer Welt nur verstehen, wenn wir das Buch der Anfänge lesen. Gerade die ersten 11 Kapitel im ersten Mosebuch. Da finden wir alle Erklärungen für alle Probleme, die wir heute haben. Auch Erklärungen für die Funde, die man gestern gemacht hat in der Archäologie. Man terminiert sie ja auf Jahrmilliarden oder was weiß ich, wie lange Zeiträume. Aber wenn du dich mit der Sintflut beschäftigst, findest du die Antwort. Also von daher ist es wichtig, Rückblick und Ausblick, beides finden wir hier, Mose und Elia. Und beide Männer hatten ja eine große Bedeutung für das Volk Gottes, und die Bedeutung ihres Dienstes bleibt auch für die zukünftigen Generationen bestehen. Wir treffen sie ja gemeinsam auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus drei seiner engsten Vertrauten mitnimmt, Johannes, Petrus und Jakobus, genau. Die drei nimmt er mit, und dann sehen sie Mose und Elia. Petrus sagt gerade als Wortführer: Lass uns doch hier Hütten bauen, wir bleiben am liebsten hier. Es ist so ein Vorgeschmack auf die Zeit, in der Christus in Herrlichkeit regiert und alles mit dem übereinstimmt, was bei dem Auftrag Gottes dem Volk gezeigt haben. Und als der Herr dann mit seinen Jüngern vom Berg wieder heruntergeht, fragen sie ihn ja nach Elia. Auf dem Berg haben sie ihn gesehen und vom kommenden Reich etwas geschmeckt, aber sie wissen auch um diesen Vers hier in Malachi, und sie haben aus dem, was die Schriftgelehrten sagten, verstanden, dass Elia erst kommen muss, bevor der Messias offenbart wird. Und nun haben sie den Messias in dem Herrn Jesus gesehen, aber sie waren ja nur eine Minderheit, die das erkannt haben. Und wo war jetzt Elia? Und da macht der Herr Jesus ihnen deutlich, dass Johannes der Täufer im Geist des Elia ja bereits gekommen ist. Aber was hat man mit Johannes dem Täufer gemacht? Man hat ihn enthauptet und den Messias hat man gekreuzigt. Und deshalb gab es im Volk keine positive Entwicklung. Wenn Johannes der Täufer mit seiner Botschaft angenommen worden wäre, dann wäre er der Elia gewesen, der hier angekündigt wird. Aber er verrichtet seinen Dienst im Geist und in der Kraft Elias und bezeugt den kommenden Messias. Aber wie gesagt, enthauptet und der andere gekreuzigt. Aber Elia wird nochmal kommen. Wenn du die Offenbarung liest, Offenbarung 11, da findest du etwas von den zwei Zeugen. Und so wie der eine beschrieben wird, eindeutig ein Hinweis auf Elia. Er wird wiederkommen, um die Herzen zu prüfen im Blick auf den kommenden Messias, der dann in Niedrigkeit, nicht in Niedrigkeit, sondern in Herrlichkeit wiederkommt. Und jetzt so ganz zum Schluss, was betont Malachi 3, Vers 24? Und ist das nicht bezeichnend, ihr Lieben? Es geht um die Beziehung zwischen den Generationen. Der Teufel war von Anfang an bemüht, diese wertvollen Stiftungen Gottes, Ehe und Familie, zu zerstören. Schon in der ersten Familie finden wir einen Brudermord. Das Schlimmste, was in einer Familie passieren kann. Der Teufel hat alles dran gesetzt, Ehe und Familie auch in unserer Zeit zu entwerten, zu zerstören. Ich glaube, es war Horst Köhler, der damals gesagt hat als Bundespräsident, wir müssen alles daran setzen, dass die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie erhalten bleibt. Denn ihm war klar, das ist das biblische Bild von Familie. Aber schon damals beklagt Malachi die Scheidung. Es heißt ja sogar in Malachi 2 am Ende, Gott hasst Scheidung. Er kommt auf die Mischehen zu sprechen, auf das totale Durcheinander im ethischen Bereich. Und jetzt so ganz am Ende, und da merken wir, wie wichtig Gott das ist, geht es um das Verhältnis der Generationen untereinander. Und hier werden wir Väter erwähnt. Und das ist für Familie so ungemein wichtig. Der Teufel will Familie zerstören. Das gelingt ihm mehr denn je. Aber die Familie ist und bleibt die wichtigste Stiftung mit der Ehe zum Erhalt einer Gesellschaft. Und es ist so ein Geschenk, wenn es intakte Familien gibt. Familie ist für mich die wichtigste Lebensschule, ist der Ort der Wertevermittlung. Dort erlernen Kinder, junge Menschen alle Fähigkeiten, die sie zum Überleben brauchen. Und es ist die Hochschule der Vergebung. In der Familie müssen wir lernen, einander zu vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, es suchen ja ganz viele Firmen Führungskräfte. Und man fragt sich bei den vielen jungen Leuten, warum findet man immer weniger Führungskräfte? Weil 2/3 der Eigenschaften einer Führungskraft, Belastungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und so weiter, Rücksichtnahme, diese Fähigkeiten erlernen wir in einer intakten Familie und nicht auf der Schulbank. Ich behaupte, 2/3 der Eigenschaften einer Führungskraft lernst du in der Familie und 1/3 Fachwissen, das kannst du dir auf der Schulbank erarbeiten. Aber das ist nicht unbedingt das Entscheidende. Viel entscheidender ist der Charakter. Und dass wir den Mut haben, auch mit Ehrlichkeit in Führung zu gehen. Wem kann man heute noch vertrauen? Wer steht noch zu seinem Wort? Das sind die eigentlichen Probleme. Und wo keine intakten Familien mehr sind, hast du diesen Ort der Wertevermittlung einfach nicht mehr. Übrigens, Familie bietet auch die beste soziale Absicherung, der Generationenvertrag, die Großfamilie. Da kümmern sich die Eltern zunächst um die Kinder und später kümmern sich die Kinder um die Eltern. Es ist eine hervorragende Einrichtung, die Gott gegeben hat. Aber immer mehr wollen alleine leben und die Verantwortung für Kinder nicht übernehmen. Und Familie, intakte Familie ist auch die wichtigste und kostengünstigste Investition für die Zukunft von Gesellschaft und Gemeinde. Wir haben das ja in der Schule, auch hier in der Johann-Texas-Schule erlebt, wo Familie nicht mehr funktioniert, Da kommen Kinder in die Schule und können dann nicht mal mehr mit einer Schere umgehen. Was machen wir? Wir stellen eine Ergotherapeutin ein. Dann gibt es auf einmal Benimmunterricht, das, was du normalerweise alles in der Familie mit den Kindern einübst. Und da merken wir, wenn Familie nicht mehr funktioniert, kostet uns das als Gesellschaft enorm viel, weil wir müssen da ja irgendwie gegensteuern. Und so kommt Gott am Ende des Alten Testamentes auf diese Wiederherstellung. Wie heißt es hier so schön? Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und dann auch das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen. Gott legt unglaublich viel Wert auf ein gutes Miteinander zwischen den Generationen. Und sie werden dann alle Segnungen genießen, die eben eine intakte Familie auf der Erde genießen kann. Und mit diesen Worten über den Dienst von Mose und Elia endet das prophetische Zeugnis des Alten Testamentes. Und Gott sendet danach über 400 Jahre keine Boten mehr zu seinem Volk, bis er im Neuen Testament wieder durch Johannes den Täufer zu ihnen spricht. Und was ist das Fazit? Das ist dieser herrliche Vers. Aber euch, die ihr den Namen des Herrn fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Ihr Lieben, Gottesfurcht lohnt sich immer. Ich habe vor einigen Wochen das fünfte Buch Mose in meiner stillen Zeit durchgearbeitet. Und in 5. Mose 4, 29 sagt Mose im Auftrag Gottes, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten, damit es ihnen und ihren Kindern gut geht. Das war ein Wunsch, den Gott an sein Volk richtet. Gottesfurcht lohnt sich immer. Und Gottesfurcht sorgt eben für den richtigen Umgang miteinander und drückt sich in der Liebe zu Gott und zu seinen Leuten, auch innerhalb der Familie, aus. Und mit der Frage nach der Liebe zu Gott beginnt ja der Prophet. Und er endet mit dem Anliegen der Liebe untereinander, die am meisten angefochten ist in der Familie. Wer den Namen des Herrn wertschätzt, schätzt auch die als wertvoll, die er gemacht hat. Und mit diesem Anliegen und mit den herrlichen Aussichten wollen wir auch das Werk in Steinbach weiter betreiben, bis unser Herr kommt. Maranatha. Soweit es möglich ist, erheben wir uns zu einem Gebet. Ja, lieber Herr, das ist unser Wunsch, dass du bald kommst und wir dich sehen werden, wie du wirklich bist. Aber du lässt uns noch in dieser Welt, damit wir Menschen zurufen, lass dich versöhnen mit Gott. Danke, lieber Herr, dass du in diese Welt gekommen bist, um Menschen zu suchen und zu retten und ihnen ein neues Leben, ein erfülltes Leben zu schenken. Und Herr, so wollen wir diesen Ruf des Evangeliums gerne weitergeben, hier in Steinbach und darüber hinaus. Bitte schenke uns viel Gnade in den kommenden Tagen. Wir beten auch jetzt schon für den Outdoor-Gottesdienst auf der Skihütte am Sonntag. Schenke, dass viele kommen und dass wir gute Worte der Gnade hören. Lieber Herr Jesus, komme bald. Maranatha. Amen. Ja, ich danke, dass der